Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Schlacht um das damalige Stalingrad ist etliche Male verfilmt und nachgezeichnet worden. Heute vor 80 Jahren kapitulieren die letzten deutschen Einheiten nach Hunderttausenden von Toten auf beiden Seiten. Sowjetische Augenzeugenberichte hat Historiker Jochen Hellbeck in seinem Buch Die Stalingrad-Protokolle aufgearbeitet. Jochen Hellbeck forscht und lehrt heute als Professor an der größten Hochschule von New Jersey in den USA. Stalingrad gilt nach wie vor als der Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg und ich wollte wissen, wie er diese Einschätzung heute bewertet.
Naja, diese Bedeutung von Stalingrad hat sich im Grunde überhaupt nicht geändert. Im Grunde müsste da noch sehr viel mehr nachgearbeitet werden, denn die Schlacht hat sich über viele Jahrzehnte, wenn man jetzt über das deutsche Bewusstsein spricht, das deutsche kollektive Erinnern zunächst sehr, sehr insular dargestellt. Also da haben Deutsche in erster Linie an das deutsche soldatische Opfer, später das sinnlose deutsche Leid und später dann auch an die deutschen Verbrechen in Stalingrad gedacht. Das ist also der Wendepunkt mit der großen Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht in den 90er Jahren. Sehr viel später hat man erst an die sowjetischen Opfer und auch die Millionen von Menschen, die eigentlich mit Stalingrad und während der Schlacht gegen die Deutschen kämpften und letztlich den Sieg über den Nationalsozialismus erreichten. Und an diesen Tatsachen ist auch heute nicht zu rütteln. Also die Frage ist im Grunde, wie man Russland heute mit der Sowjetunion damals vergleicht, wenn Ihre Frage in diese Richtung geht.
Was wissen Sie über die Menschen in Stalingrad von vor 80 Jahren? Das sind ja nicht alles Soldaten gewesen.
Eben, also Stalingrad war eine Stadt von ungefähr 300.000 bis 400.000 Einwohnern. Zum Ausgangspunkt der Schlacht waren allerdings in Stalingrad vielleicht doppelt so viele Bewohner. Da waren eben sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Wehrmacht war ja durch die Ukraine nach Rostow und dann bis nach Stalingrad vorgedrungen. Und da hatten sich sehr viele in die vermeintliche Rettung gebracht nach Stalingrad. Deswegen wissen wir eigentlich gar nicht genau, wie viele Leute dort lebten und wie viele Leute auch ums Leben gekommen sind. Die Maßnahmen der Deutschen waren wie auch in anderen eroberten sowjetischen Städten sehr, sehr rücksichtslos. In erster Linie ging es darum, deutsche soldatische Leben zu schützen und man hatte Angst vor Partisanen und vor Saboteuren und deswegen wurden sehr viele Zivilisten, die irgendwie nach Widerständern aussahen, sofort umgebracht. Es gab Pläne, den Sicherheitsdienst der SS in die Stadt zu bringen. Das hat sich alles dann nicht realisiert, aber da sollten dann eben auch die Juden und Bolschewisten umgebracht werden. Die Stadt zählte dann zum Ende der Schlacht nur noch einige paar tausend Einwohner. Wir müssen davon ausgehen, dass sehr viele ums Leben gekommen sind, die vertrieben wurden, in die Steppe, im Winter kaum überleben konnten, beziehungsweise auch zur Zwangsarbeit in die Ukraine oder bis nach Deutschland verschleppt wurden.
Warum ist Stalingrad trotz der vielen Opfer zu einem Symbol der Hoffnung geworden?
Ja, Stalingrad war weltweit ein Symbol der Hoffnung, schon mit Beginn der Schlacht. Es zeichnete sich eben ab, weil Stalingrad ja auch diese gigantische Medienschlacht war, weil die Deutschen zu Beginn der Schlacht, als sie noch siegesgewiss waren, davon sehr ausführlich berichteten. Es zeichnete sich irgendwie ab und es war so vielen Menschen in der ganzen Welt klar, dass das eine Entscheidungsschlacht sein würde. Auch wenn sie das vielleicht in militärischer Hinsicht nicht war. Da gab es andere Schlachten, die einen höheren Stellenwert hatten, psychologisch. Und in der Wahrnehmung der Menschen war das durchaus eine Entscheidungsschlacht. Und als die Deutschen dann besiegt wurden, da war das der erste kolossale Sieg überhaupt über die Deutschen. Und ein Sieg, der von der Roten Armee errungen wurde. Und das hat einen wahnsinnigen Effekt gehabt. Und das kann man sehr gut an dem Aufstand im Warschauer Ghetto sehen, wo die Juden im Warschauer Ghetto im April 1943, das war also nur 3 Monate nach dem Ende der Schlacht, einen Aufstand gegen die Deutschen wagten. Sie hatten nur einige hundert Waffen und waren also militärisch überhaupt nicht den Deutschen gewachsen und haben trotzdem diesen Aufstand getätigt, weil sie inspiriert waren von dem Heldenmut der Sowjets in Stalingrad. So sahen sie das. Und das kann man daran sehen, dass sie ihren eigenen Aufstand als die Schlacht von Ghettograd bezeichneten. Also da sieht man, wie im Grunde der Name Stalingrad dann diese anderen Aufstände nach sich zieht. Und das war nicht der einzige Aufstand dieser Art.
Das Erinnern heute fällt wieder in kriegerische Zeiten. Welchen Einfluss hat der russische Krieg gegen die Ukraine?
Jetzt sehen wir natürlich, wie Putin die Schlacht von Stalingrad in einer ganz anderen Art ausbeutet oder auszubeuten versucht, indem er im Grunde an den Opfermut von vornehmlich Russen appelliert. Also das Russische eher als das Sowjetische, das Gesamtsowjetische. Es waren ja nicht nur Russen, sondern es waren sehr viele Ukrainer, die in der Schlacht von Stalingrad kämpften. Es waren sehr viele Belarussen, es waren Tataren, es waren Kasachen. Es war der gesamte sowjetische Vielvölkerstaat, der in Stalingrad versammelt war. Aber jetzt wird sehr stark das Russische in den Vordergrund geschoben und in eine Gegnerschaft zu vermeintlich neonazistischen Ukrainern gerückt. Das ist natürlich alles erfunden und hat keine Grundlage. Und vor dem Hintergrund kann man natürlich keine gemeinsame deutsch-russische Erinnerung an Stalingrad pflegen. Das geht erst dann weiter, wenn diese schreckliche Sprache und dieser schreckliche Krieg vorbei sein werden.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat ein gemeinsames Erinnern an die Schlacht von Verdun geholfen, um die französisch-deutsche Zusammenarbeit zu befördern. Inwieweit kann das jetzt ein Vorbild sein?
Daran denke ich häufig. Es hat allerdings in Verdun ja auch wahnsinnig lange gedauert, bis die Deutschen und Franzosen sich zusammengefunden haben. Es kam nach dem Ersten Weltkrieg erst noch ein viel schrecklicher Zweiter Weltkrieg. Und erst im Gefolge des Zweiten Weltkriegs haben sich dann Deutsche und Franzosen, die sich gerne als Erbfeinde betrachteten, dann auch darauf besonnen, dass es so etwas wie eine deutsch-französische Freundschaft in einem größeren Europa geben könnte. Und das hat dann letztlich die Annäherung zwischen Kanzler Adenauer und Präsident de Gaulle und später zwischen Kanzler Helmut Kohl und Präsident Mitterrand mit dem berühmten Handschlag, ein ganz spontaner Handschlag, der erfolgte auf den Gräbern von Verdun. Das war eine gemeinsame deutsch-französische Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Und auf diesem Friedhof von Verdun sind dann praktisch auch, da waren Jugendorganisationen aus beiden Ländern vertreten. Da ist im Grunde die Idee des größeren vereinten Europas, also damals ein großes Europa, man könnte heute sagen eher ein kleines Europa, das EU-Europa. Und das gibt mir doch die Hoffnung, dass Stalingrad auch etwas Ähnliches bewirken könnte. Stalingrad war eine Vielvölkerschlacht, da waren also Soldaten aus allen Ländern Europas beteiligt. Und ich habe immer noch die Hoffnung, das erleben zu können, dass Stalingrad der Grundstein für ein noch größeres Europa, das sich bis nach Eurasien erstreckt, sein könnte, auf dem sich dann Menschen aus Deutschland, aus Russland, aus Ukraine, aus Kasachstan, aus Ungarn, aus Italien und aus all diesen anderen Ländern, die in Stalingrad gegeneinander kämpften, die Hand reichen können.
Historiker Jochen Hellberg, 80 Jahre nach der Kapitulation in Stalingrad, im heutigen Volgograd. Aufgrund der Zeitverschiebung mit den USA haben wir das Interview für Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet.